Liebe Gemeinde, wir haben in unserer Bibel ja vier Evangelien. Das Neue Testament beginnt mit diesen vier Evangelien: Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Vier verschiedene Blickwinkel auf das Leben und das Wirken des Jesus von Nazareth. Vier verschiedene Autoren, die die Ereignisse um Jesus für eine jeweils verschiedene Personengruppe festgehalten haben. Da ist das schmale und vermutlich auch älteste Evangelium, das Markus-Evangelium. Dann ist das fast doppelt so umfangreiche Lukas-Evangelium, geschrieben von Lukas, dem Arzt. Und er hat das ja ausdrücklich für seinen hochverehrten Theophilus geschrieben, so wie auch die Apostelgeschichte später. Dann haben wir da den Matthäus, der eindrucksvoll mit Zitaten aus dem Alten Testament belegt, dass genau dieser Messias, der Retter Jesus Christus, seinem Volk Israel schon so lange verheißen war. Und dann ist da noch das Johannesevangelium, welches einen ganz eigenen Blickwinkel auf Jesus und sein Wirken wirft. Vier Evangelien, und ich wage mal zu fragen, ob ihr ein Lieblingsevangelium habt und dann welches das sei. Also, hat jemand von euch einen Favoriten unter den vier Evangelien? Und wenn ja, welchen? Lukas mit der Weihnachtsgeschichte, ja. Also, mein Favorit ist Johannes. Und das liegt nicht nur an dem berühmten Vers aus der Begegnung Jesu mit dem Nikodemus in Johannes 3,16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Sondern meine Begeisterung für Johannes rührt auch von der Ausführlichkeit her, mit der Johannes die Begegnungen Jesu mit einzelnen Menschen beschreibt. Da ist, wie gesagt, der Nikodemus in Kapitel 3, da ist die Frau am Jakobsbrunnen, eine Samaritanerin in Kapitel 4. Und auch nach seiner Auferstehung werden Begegnungen des Auferstandenen sehr ausführlich geschildert. So mit Maria von Magdala im Auferstehungskapitel 20 oder dann auch im Kapitel 21 mit Simon Petrus am See von Tiberias. Auch das ist eine ganz ausführliche Geschichte, wo er dreimal neu berufen wird: Weide meine Schafe. Und dann haben wir da noch in Kapitel 5 den Kranken am Teich Bethesda. Und genau diese Begegnung Jesu schauen wir uns jetzt an. Eine Heilungsgeschichte, die auch den Wochenspruch aus dem alttestamentlichen Propheten Jeremia wunderbar illustriert. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Und ich möchte uns die Verse lesen nach der Basisbibel. Dort reicht der ganze Abschnitt bis Vers 18 und ich möchte ihn dann auch bis Vers 18 lesen. In der Basisbibel überschrieben: die Heilung am Teich Bethesda und der Konflikt mit den jüdischen Behörden. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus zog nach Jerusalem. Beim Schaftor in Jerusalem gibt es einen Teich mit 5 Säulen. Auf Hebräisch wird dieser Ort Bethesda genannt. In den Hallen lagen viele Kranke, Blinde, Gelähmte und Menschen mit verkrüppelten Gliedern. Dort war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank lag. Jesus sah ihn dort liegen und erkannte, dass er schon lange krank war. Da fragte er ihn: willst du gesund werden? Der Kranke antwortete: Herr, ich habe keinen, der mich in den Teich bringt, sobald das Wasser in Bewegung gerät. Wenn ich es aber alleine versuche, steigt immer ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm: steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem dies geschah, war ein Sabbat. Da sagten die Vertreter der jüdischen Behörden zu dem Geheilten: es ist Sabbat, du darfst deine Matte nicht tragen. Er antwortete ihnen: der Mann, der mich geheilt hat, der hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Sie fragten ihn: wer ist das gewesen? Wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh? Der Geheilte wusste es aber nicht, denn Jesus war in der Menschenmenge verschwunden, die sich dort versammelt hatte. Später traf Jesus den Mann im Tempel und sagte zu ihm: du bist gesund geworden, lade keine Schuld mehr auf dich, damit dir nichts Schlimmeres geschieht. Der Mann ging weg und berichtete den jüdischen Behörden: es war Jesus, der mich gesund gemacht hat. Von da an verfolgten die jüdischen Behörden Jesus, weil er das an einem Sabbat getan hatte. Aber Jesus sagte zu ihnen: Mein Vater ist ständig am Werk und ich bin es auch. Daraufhin wurden die jüdischen Behörden umso fester entschlossen, Jesus zu töten. Denn er hatte nicht nur den Sabbat missachtet, sondern auch Gott seinen Vater genannt. Damit hatte er sich Gott gleichgestellt. Jesus ist wieder einmal zu einem der jüdischen Wallfahrtsfeste in Jerusalem. Und es ist im Johannesevangelium so, dass Jesus von dem, was dort berichtet wird, sich fast mehr in Jerusalem und um Jerusalem aufhält als in Galiläa. Das stellen die anderen Evangelien ja ganz anders dar. Es geht im Johannes immer besonders um das, was rund um Jerusalem geschieht. Und dieses Mal, bei diesem Wallfahrtsfest, besucht Jesus auch Bethesda. Die Menschen dort erhofften sich eine wunderbare Heilung von Gott. Allerdings nicht von dem Wanderprediger und Wunderheiler Jesus aus Nazareth, also aus Galiläa, der ihnen ja unbekannt noch war, sondern von einem Engel Gottes. Und deshalb möchte ich uns die ersten Verse noch einmal lesen. Und diesmal lese ich sie in der längeren Version und gebe dazu auch noch eine kurze Erklärung. Wer eine alte Bibel bei sich zu Hause hat, also eine, die ein paar Jahrzehnte alt ist, der hat die Verse immer noch ganz normal im Bibeltext. Ich lese nochmal. Beim Schaftor in Jerusalem gibt es einen Teich mit 5 Säulenhallen. Auf Hebräisch wird dieser Ort Bethesda genannt. In den Hallen lagen viele Kranke, Blinde, Gelähmte und Menschen mit verkrüppelten Gliedern. Und jetzt bei der Basisbibel am Rande. Viele spätere Handschriften fügen hinzu: Sie warteten darauf, dass das Wasser in Bewegung geriet. Denn von Zeit zu Zeit stieg ein Engel zum Becken herab und brachte das Wasser in Bewegung. Wer dann als erster in das bewegte Wasser stieg, der wurde gesund, ganz gleich, welche Krankheit er hatte. Dort war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Ja, also das ist ergänzt aus späteren Zufügungen, die erklären wollten, warum dieser Mann nun unbedingt in das Wasser gelangen wollte. Und das war eine weit verbreitete Legende über diesen Teich bzw. über Bethesda selbst. Bevor wir also auf die Begegnung von Jesus mit diesem seit 38 Jahren krank daniederliegenden Mann schauen, möchte ich unsere Aufmerksamkeit auf diesen besonderen Ort der Handlung lenken, auf Bethesda. Und es wird ja ausdrücklich gesagt, das ist der hebräische Name. Und so will man das dann auch mal übersetzen aus dem Hebräischen. Bet steht immer für das Haus. Wir kennen es von Bethlehem, Haus des Brotes. Und Bet steht hier für das Haus der Barmherzigkeit oder der Gnade, Chesed, oder in dieser Form dann als Haus Bethesda, Chesedda. Also das Haus der Barmherzigkeit oder Haus der Gnade. Französische Archäologen, es waren Dominikaner, haben es inzwischen ausgegraben. Es liegt über 30 Meter unter dem heutigen Jerusalem. Und zwar 2 große Becken für Quellwasser haben sie entdeckt und daneben die Ruinen von 5 zerstörten Kirchen aus der byzantinischen Zeit, wo zuvor diese 5 Säulenhallen standen. Bereits Jahrhunderte zuvor hatte König Hiskia das angelegt zur Wasserversorgung für die damals stetig wachsende Stadt Jerusalem. Zur Zeit Jesu hatte sich Bethesda zu einem, wir würden vielleicht dieses alte Wort dafür sagen, zu einem Siechenheim entwickelt. Das gab es ja in vergangenen Jahrhunderten auch in unserem Land. Da ging es nicht so sehr darum, dass man Menschen dort heilt, sondern man hat sie dort eben aufbewahrt. Das ist so eine Mischung aus Hospiz und Krankenhaus oder auch so ein bisschen mit einem Hauch von einer Stätte wie Lourdes, also ein Ort gelegentlicher, wunderbarer Heilungen von Gott. Und das wird ja hier deutlich, schon zur Zeit Jesu war dieser Ort von vielen Legenden umgeben. An jüdischen Wallfahrtsfesten war er von Pilgern überlaufen. Die haben sie mich dort an diesen Quellen gereinigt, bevor sie dann zum Tempelberg hinaufstiegen. Als Haus der Barmherzigkeit ist es Vorbild für manches diakonische Wirken der christlichen Gemeinde bis heute. Auch in Deutschland gibt es, ich hätte fast gesagt natürlich, ein Diakoniekrankenhaus Bethesda und das liegt in Nordrhein-Westfalen. Ich hatte ja schon am vergangenen Sonntag zu Jakobus 2 und der Forderung nach guten Taten und guten Werken als sichtbaren Zeichen des Glaubens an Jesus Christus auf den Dienst der christlichen Diakonie verwiesen. Die maßgeblich zur Entstehung unseres Gesundheitswesens mit seinen Krankenhäusern oder Hospizen beigetragen hat. Persönlich konnte ich 1988, 89 in meinem 6-Monats-Praktikum in der großen Baptistengemeinde Berlin-Schöneberg Einblick in die christliche Diakonie gewinnen. Diese Gemeinde hatte das Diakoniewerk Immanuel begründet und dazu gehörte unter anderem, da war ein großes Rheumakrankenhaus dabei und einige andere Einrichtungen, insbesondere am Wannsee, aber eben auch in unmittelbarer Nachbarschaft des Gemeindezentrums dort in Schöneberg, das Hospital Feierabendheim, ein Alten- und Pflegeheim, auf dessen Personaletage ich untergebracht war. Und aufgrund meiner im Zivildienst erworbenen pflegerischen Qualifikation habe ich in der Zeit auch 3 Schichten die Woche auf Station 4 gearbeitet. Dabei habe ich unter Kolleginnen und Kollegen viele Christen kennengelernt, die ihren Dienst an kranken und alten Menschen vor allem als Dienst der christlichen Nächstenliebe verstanden haben. Und bis heute würde unser Gesundheitssystem sofort zum Erliegen kommen, wenn nicht Christen ihre Arbeit aus christlicher Motivation täten. Also, da hat man eine Aufforderung gehört, dass nicht alleine der Herr heilen soll, sondern dass wir berufen sind, zu heilen und zu helfen. Auch aus unserer Gemeinde und natürlich auch, oder was heißt natürlich, auch aus unserer kleinen Sedelsberger, arbeiten etliche im Bereich der Gesundheitsfürsorge, der Pflege von Alten und Kranken. Und sie sind damit ein Zeugnis für unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Dessen Heilung des Kranken in Bethesda schauen wir uns jetzt noch einmal näher an. Wenn wir die Verse hier in Johannes 5 aufmerksam verfolgen, fällt auf, dass Jesus ganz gezielt nur einen einzigen Menschen heilt, obwohl dort wohl Hunderte von Kranken auf eine wunderbare Heilung warteten. Dies ist dann aber, wenn man genau hinschaut, gar nicht weiter verwunderlich, denn wir sehen, dass Jesus dort am Teich Bethesda inkognito bleibt. Auch bei seiner Heilung gibt er sich nicht als Jesus von Nazareth zu erkennen. Der Geheilte konnte also nicht sagen, wer ihn geheilt hatte, bis Jesus sich ihm später im Tempel zu erkennen gab. Und Jesus suchte sich unter den hunderten Kranken bewusst denjenigen aus, der vermutlich schon am längsten dort lag. 38 Jahre lang. 38 Jahre. Das ist, sage ich mal, mindestens ein halbes Menschenleben. Wenn wir von heute zurückschauen, 38 Jahre, dann landen wir im Jahr 1987. Da wurde meine jüngste Schwester geboren, sie ist seit August 38. Da gab es noch die DDR und Deutschland war ein geteiltes Land. Auch in meinem Praktikum in Berlin-Schöneberg war Berlin noch eine geteilte Stadt mit einer Mauer, der Berliner Mauer, die quer durch verlief und die, ja, wie wir wissen, weit über 100 Todesopfer forderte, die dort in der Regel erschossen wurden. Diejenigen, die alt genug sind, können sich ja überlegen, was sie in diesen knappen 4 Lebensjahrzehnten seitdem erlebt haben. 38 Jahre sind so oder so eine sehr, sehr lange Zeit. Dieser Kranke, der dort lahm in Bethesda lag, er hat in dieser langen Zeit nicht viel erlebt, sondern immer wieder erleben müssen, dass andere geheilt wurden, vor ihm geheilt wurden. Denn, so übersetzt Luther, ja, das klingt ja, ist besonders eindrücklich, wie Luther diese Antwort von dem Lahmen dort wiedergibt. Herr, ich habe keinen Menschen. Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Da liegt er seit Jahren und Jahrzehnten unter einer Masse von Menschen, davon viele Leidensgenossen, und doch hat er keinen Menschen. Er hat keinen, der ihm hilft. Er ist einsam unter vielen. Und die Einsamkeit ist ja inzwischen auch, das wird ja immer wieder mal in den Medien erwähnt, ein riesiges Problem unserer Gesellschaft geworden. Sie ist in unserer Gesellschaft eingezogen, insbesondere paradoxerweise in den sogenannten Ballungsräumen, also da, wo besonders viele Menschen auf engem Raum zusammenleben, in den Großstädten unseres Landes, ist der Single-Haushalt inzwischen die häufigste Wohnform geworden. Der Mensch für sich allein, was in jungen Jahren vielleicht nach Freiheit und nach Selbstbestimmung klingt, ist inzwischen auch für die jüngere Generation zu einem Problem geworden. Das ist ja gerade auch im vergangenen Jahr nochmal so betont worden, dass es eben nicht nur ein Problem ist für Menschen, die alt und hoch betagt werden, sondern inzwischen auch ein Problem der jüngeren Generation. Und das ist so richtig in den Blickpunkt gekommen als Folge auch der Pandemie der letzten Jahre. Da ist es deutlich und sichtbar geworden, dass eben viele dieser Single letztlich einsam sind. Ich habe keinen Menschen, der mir hilft. Und genau hier setzt Jesus jetzt an, indem er den Langzeitkranken fragt: Willst du gesund werden? Diese Frage könnte uns ja vielleicht überraschen. Ja, willst du denn überhaupt gesund werden? Oder hast du dich in deinen krankhaften Umständen eingerichtet? Oder bist du mit Gott und der Welt fertig und wartest nur noch auf das Ende? Der Tod als einzige, als letzte Gewissheit. Nein, bei Jesus gilt ernsthaft die Frage: Was willst du? Willst du gesund werden? Antwort: Heile du mich, Herr, denn dann werde ich heil. Hilf du mir, dann ist mir geholfen. Und als Jesus dem Geheilten im Tempel wieder begegnet, da wird er von Jesus gesucht und gezielt angesprochen. Und er bekommt von Jesus noch eine viel entscheidendere Mahnung mit. Du bist gesund geworden, lade keine Schuld mehr auf dich, damit dir nichts Schlimmeres geschieht. Oder mit Luther: Sündige nicht mehr, dass dir nichts Schlimmeres widerfahre. Nun, da können wir sagen, was sollte denn schlimmer sein, als 38 Jahre krank da niederzuliegen? Was könnte schlimmer sein? In Ewigkeit da niederzuliegen, getrennt von Gott und dem ewigen Leben, eben verloren zu gehen. Gesundheit ist nicht alles. Ja, aber, denkst du vielleicht, ohne Gesundheit ist alles nichts. Jesus sieht dich, sieht uns Menschen anders. Nicht nur mit unseren leiblichen und körperlichen Bedürfnissen. Er sieht uns als Menschen, die ihrer Bestimmung nach zu Gott gehören und darum nicht für Gott verloren gehen sollten. Darum mahnt Jesus den Geheilten: Du bist ein freier Mann, werde nicht wieder Gefangener der Sünde oder nicht mehr Gefangener der Sünde. Und das klang ja schon an in der Bibellese, also in der Wechsellesung aus Psalm 32, die in die Basisbibel überschreibt: Vergebung von Schuld. Es gibt eine Krankheit, die alle betrifft. Das ist Sünde, das ist Scham und Schuld. Wir haben es gerade auch in einem Lied noch gesungen, dass wir uns wünschen, dass Gott uns davon befreit. Und dieses Angebot macht er uns auch. Aber dazu gehört erstmal die Erkenntnis, dass wir an dieser Stelle Heilung brauchen. Und das ist eine Heilung, die der Heiland Jesus Christus uns allen anbietet und die wir annehmen sollten, unabhängig davon, wie krank oder gesund wir körperlich sind. Amen.